Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AOM Shorts. Hi Ole.
Hi Flo.
Ja, wir haben gerade schon festgestellt bei der Testaufnahme, wir sind beide in so einer bisschen quasseligen Stimmung. Das heißt, beide haben ein bisschen Bock aufs Wochenende, steht jetzt an, Freitag, wir nehmen auf und ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir heute besonders auf die Uhr, dass wir uns hier nicht zu verquasseln und starten direkt rein.
Jo.
Also, ein Riesenthema, was wirklich diese Woche super viel Schlagzeilen gemacht hat. Wir haben auch mit echt vielen Marken schon gesprochen. Und zwar geht es darum, dass viele Vendoren eine Nachricht bekommen haben, wo Amazon die Geschäftsbeziehung abrupt beendet. Und das mit Wirksamkeit zum 9. November. Das hat insbesondere kleinere Vendoren getroffen. Von der Umsatzgröße, dass ihr euch das mal vorstellen könnt, in EU im Bereich so 2 bis 5 Millionen Euro Jahresumsatz. Und in den USA sind es wohl so 5 bis 10 Millionen US-Dollar. Da sind wohl insgesamt mehrere tausend Brands betroffen. Wie gesagt, wir haben es auch von einigen jetzt schon gehört. Und Amazon macht klar, es gibt keinen weiteren Verhandlungsspielraum. Das Ding ist durch. So, Begründung von Amazon, beziehungsweise was recht klar ist, was dahinter steckt, ist, dass die eigenen Operations weiter optimiert werden sollen. Das heißt, Fokus auf Effizienz und Profitabilität. Wir sehen ja einen generellen Shift schon seit Jahren hin von Vendor zu Seller. Aber Amazon sagt jetzt halt auch, unter Berücksichtigung dessen, dass die natürlich auch mehr Druck kriegen von anderen Anbietern, dass die halt einfach gute Profitabilität brauchen und dementsprechend jetzt diesen Shift von Vendor zu Seller nochmal mehr anschieben und das verschärfen. Ja, das ist eigentlich halt ein Unding, was jetzt die Zeit halt angeht, weil viele Marken stehen jetzt halt vor der umsatzstärksten Zeit des Jahres. Kommen wir gleich nochmal zu, aber jetzt entsteht natürlich erstmal eine Challenge für die Marken, ne? Weil man diesen Übergang vom Vendor zu Seller halt in kurzer Zeit schaffen muss. Seller Central ist halt anders als Vendor Central. Das heißt, wenn man seine Organisation, Prozesse, Strukturen darauf ausgelegt hat, bisher Vendor zu sein, ist das gar nicht so einfach, das jetzt umzubauen. Ne? Wir haben da auch Workshops für entwickelt, machen die auch schon seit Jahren, wie man eben Vendoren möglichst schnell in so ein Seller-Modell bekommt. Trotzdem muss man auch ganz klar sagen, das ist halt nicht von heute auf morgen gemacht. Bei den meisten Brands, weil da natürlich sich auch mit verschiedenen internen Abteilungen sich zusammengesetzt werden muss. Logistik muss Sachen anpassen, Finance, die Buchhaltung müssen Sachen anpassen, das Marketing-Team muss sich verändern und die Reporting-Strukturen, der Kundenservice. So, da kann man sehr gut an die Hand nehmen, aber das geht halt nicht von heute auf morgen. Marken, die jetzt schon seit längerem sich im Hybridmodell bewegen, das heißt, Vendor sind aber auch parallel schon diese Seller-Kompetenz aufgebaut haben, profitieren jetzt natürlich, aber auch für die ist es jetzt nicht ganz einfach, auf einmal Produkte, die sich vielleicht sonst nur im Vendor lohnen, aufgrund von günstigen Verkaufspreisen und dass die jetzt auf einmal auch im Seller funktionieren, da muss man dann über Bundles sprechen und. Das heißt, auch für die Unternehmen, die jetzt schon im Hybridmodell unterwegs sind, ist das definitiv kein Selbstläufer. So, und wie schon gesagt, das ist halt wahnsinnig eng bis zum 9. November. Und ich finde, ich muss nochmal sagen, halt einfach krass, dass Amazon das macht. So, es ist halt klar, dass Amazon jetzt kein Wert auf ein möglichst harmonisches Miteinander mit den Marken halt legt. So, aber trotzdem ist man ja auch gemeinsam erfolgreich und dementsprechend ist das schon tough jetzt gerade in dieser Weihnachtszeit oder im anstehenden Weihnachtsgeschäft, das halt jetzt zu ändern. Wie schon gesagt, die Transition von Vendor zu Seller ist halt möglich, auch in der Zeit, die uns jetzt noch verbleibt, so circa 2 Monate. Aber das Setup, was man vielleicht in der Zeit aufbauen kann, reicht halt allein nicht aus, ne? Sondern auch die Prozesse müssen nachher rundlaufen. Es geht irgendwie um Themen, Account muss aufgesetzt werden, die Logistik muss angepasst werden, Es muss eine Marke registriert werden. Die Artikel müssen wieder angelegt werden im Seller. Der Content muss entsprechend hinterlegt werden. Die ganzen Advertising-Kampagnen. Und das ist gerade ein Thema, was natürlich irgendwie absolut wichtig ist. Die Kampagnen müssen übertragen werden. Und ganz, ganz wichtig, und da möchte ich euch wirklich, wirklich dringlichst drum bitten, die Datenhistorie halt sichern. Denn wenn der Account weg ist, ist der Account weg. Und jetzt könnt ihr ganz viele Tabellen runterladen. Ich kann euch aber auch empfehlen, kommt einfach auf uns zu. So, wir haben halt mit unserer Amazon BI Robbed, sind wir in der Lage, uns innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit alle Daten halt zu ziehen und sichern die dann halt für euch. Und wir helfen da auch wirklich gerne. Das heißt, irgendwie, wenn ihr betroffen seid, kommt da auf uns zu. Was ich jetzt empfehlen kann für betroffene Brands, legt einfach erstmal Berufung ein. Und besteht auf die Verlängerung der Frist, einfach um dieses Weihnachtsgeschäft halt mitzunehmen. Darauf kann man sich natürlich nicht verlassen, dass das irgendwie funktioniert mit der Berufung, aber ich würde es auf jeden Fall versuchen. Und dann geht es darum, halt schnell die Seller Central aufzubauen, ne? Und holt euch da Hilfe. Da muss jeder Handgriff sitzen. Ich kann euch auch empfehlen, wenn ihr sagt, Mensch, wir kriegen das nicht so schnell hin, das geht nicht, wir sind von Organisation null darauf ausgelegt, dann setzt euch enger mit euren Handelspartnern zusammen, von denen ihr wisst, dass die auch im Seller-Modell aktiv sind, und kümmert euch da um eine temporäre Absicherung der Verfügbarkeit eurer Produkte. Das kann nichts Nachhaltiges sein. Auch ganz viele Großhändler so sind halt betroffen. Ganz viele große Handelspartner, die vielleicht auch Vendor-Accounts hatten, sind betroffen. Aber da kann es sicherlich irgendwie sinnvoll sein, mal zu gucken, okay, welche Seller machen da, also welche Händler haben irgendwie Seller-Accounts. Wenn ihr schon Rob benutzt, dann habt ihr da eben auch dieses Retailer-Dashboard, wo ihr genau seht, wer eure Produkte verkauft. Da kann man ja den Ansatz zum Beispiel wählen, dass man sagt, okay, ich gucke mir an, welcher Händler verkauft eigentlich die meisten Artikel in meinem Sortiment, und auf den gehe ich dann gezielt zu. Wenn wir den in der Buybox sehen oder wenn die Software den automatisch in der Buybox sieht, dann wird das eben auch ein Seller sein. Vielleicht nochmal als Blick in die Zukunft, so, weil sich Vendoren, wenn die jetzt noch keine Nachricht bekommen haben, weil die vielleicht knapp über den 5 Millionen sind, jetzt innerhalb der EU, dann fragen die sich, okay, bin ich jetzt betroffen, vielleicht irgendwie in 2 Monaten oder so, ne? Kann man nicht wissen. So, aber was man auf jeden Fall sagen kann, dass große Vendoren, die jetzt mal so über 10 Millionen Euro Umsatz machen in der Vendor Central, die werden auch die Vendor Central weiterhin irgendwie vernünftig nutzen können, solange halt eben sichergestellt ist, dass man selbst, aber eben auch Amazon mit der Geschäftsbeziehung vernünftig Geld verdient. Kleinere Vendoren, die jetzt vielleicht noch knapp über dieser Grenze von den 5 Millionen liegen, müssen sich mittelfristig umorientieren. Und, mit umorientieren meine ich die Seller Central. Da muss man sich einfach fragen, okay, wie kriegt man das hin? Erster Schritt kann ja erstmal so ein hybrides Modell sein. Und weil das Ganze so eine zeitliche Dringlichkeit halt hat und man jetzt aktiv werden muss, haben wir mal so ein bisschen gegraben und haben tatsächlich ein Interview schon geführt mit einer Marke, und die berichtet genau von der Umstellung von Vendor zu Seller. Das heißt, die hat so, ja, war auf jeden Fall eher so im unteren Bereich, was diese Thematik jetzt angeht, welche Vendoren kontaktiert werden. Vom Umsatz her passt das also ganz gut. Das heißt, hätte diese Marke nicht früher schon diesen Weg gemacht von Vendor zu Seller, wäre sie jetzt spätestens halt irgendwie da rausgeflogen, hat den Weg aber schon, ist den Weg schon früher gegangen und hat davon einfach berichtet bei uns im Podcast, wie es war, sich von Vendor hin zu Seller umzuentwickeln. Das werden wir auch als Sonderepisode nochmal rausbringen, jetzt am Dienstag diese Woche. Also morgen. Ich mache dann auch mal so eine kleine Einleitung. Wenn ihr da Fragen habt und so, kommt gern auf uns zu. Ja, dann nächstes Thema. Und zwar hat Amazon die Sales nach Land für 2023 veröffentlicht. Und das ist irgendwie immer wieder spannend. Wir haben ja häufiger mal so Gegenüberstellungen, ne? Was sind die 5 größten Marktplätze in der EU, in Amerika und Co. Aber jetzt mal wirklich nur ganz international auf die Welt bezogen wirklich reingezoomt in den Amazon-Kanal. Das sieht wie folgt aus, nämlich die USA macht 68,8% aus des gesamten Umsatzes. Die liegen da bei fast 400 Milliarden Dollar, 395 sind es. Danach kommt auch schon Deutschland mit 6,5%. Das sind so ca. 37 Milliarden Dollar. Danach kommt UK mit 5,8%. Das sind ungefähr 33 Milliarden Dollar. Das ist ganz interessant, dass Deutschland sich jetzt an UK vorbei entwickelt hat. Hat sicherlich auch irgendwie Gründe mit im Brexit, aber Deutschland entwickelt sich da stärker. Und trotzdem ist die UK natürlich weiterhin ein wichtiger Markt. Und dann sehr, sehr spannend, viertgrößtes Land ist Japan mit 4,5% und 26 Milliarden Dollar. Da würde ich wirklich sagen, das ist so einer der meist unterschätzten Amazon-Marktplätze. Wir haben ein, zwei Kunden, die ich jetzt direkt im Kopf habe, aus dem Kosmetikbereich, mit denen wir nach Japan gegangen sind, wo wir innerhalb von kürzester Zeit da starke Ergebnisse erzielt haben. Und ich bin mir sicher, dass das etwas ist, was ganz, ganz viele von euch aktuell noch nicht richtig auf dem Schirm haben. So, und dann sind die restlichen Länder einfach zusammengefasst als Rest der Welt, der dann 14,26% ausmacht mit 81,9 Milliarden Dollar. Fand ich ganz interessant, da mal so reinzuschauen. Ich glaube, das sollte man immer wieder mal machen, um dann auch die Priorität für sich intern richtig setzen zu können. Ja, und dann noch eine letzte News. Auch hier nochmal Amazon, heute sehr Amazon-lastig, aber ich fand insbesondere das erste Thema halt super, super wichtig. Und zwar wächst Amazon Polen. Auch die Zahlen kommen direkt von Amazon. In 2023 wurden über 30 Millionen Produkte verkauft in Polen. Das sind mehr als 5 Millionen als noch 2022. So, und Allegro, die ja da Platzhirsch sind, hat momentan wirklich eine schwere Zeit, beziehungsweise eine herausfordernde Zeit. Denn neben Amazon haben wir ja auch Kaufland jetzt noch, die den Markt angehen. Und das ist eine absolut vernünftige Herausforderung. Die muss Allegro erstmal meistern. Gerade Kaufland hat ja nun mal durch die ganzen Shops da auch in Polen und generell im Osten durchaus auch mal eine andere interessante Ausgangslage als halt Amazon. Aber auch Amazon kommt da voran, macht gute Schritte. So, von daher lohnt es sich das mal anzuschauen. Ja, Ole, was hast du uns mitgebracht?
Genau, ich mache gleich mal weiter mit Amazon. Und zwar gibt es ja jetzt ein Update, und zwar AI für Amazon A-Plus-Content. Man kennt das Ganze ja schon von den Sponsored Brand und Sponsored Display-Anzeigen, dass man sich jetzt per AI quasi Bilder generieren lassen kann und diese dann direkt für seine Werbung verwenden kann. Genau, und jetzt ist es auch so, dass wenn man, zumindest hat man das in den USA gesichtet, in Europa, also in Deutschland habe ich es bisher noch nicht gesehen, dass wenn man jetzt ein A-Plus-Content erstellt und die verschiedenen Module auswählt, dass da jetzt auch extra ein Hinweis steht, welche quasi mit AI noch bearbeitet werden können. Also es ist ein kleiner Hinweis. Und wenn man dann auf dieses Modul geht, dann kann man sich sowohl die Texte als auch die Bilder generieren lassen. Man gibt dann halt so ein paar Informationen ein zum Produkt und das Bild wird quasi daraus generiert, dass Amazon das Main-Image nimmt und man dann einstellen kann, beispielsweise vor welchem Hintergrund das Ganze platziert werden soll. Ist auf jeden Fall spannend, ist ein logischer nächster Schritt, wenn man das Ganze schon für die Werbung mit den Bildern benutzt, warum dann auch nicht für den A-Plus-Content. Meiner Einschätzung nach ist das Ganze aber immer noch Spielkram. Also wir haben da auch schon versucht, ein paar Bilder zu generieren. Der Großteil ist da immer noch nicht so gut, sage ich mal, wenn man es mal höflich ausdrücken will. Das wird natürlich aber mit der Zeit alles professioneller. Nichtsdestotrotz sollte man da sicherlich seinen A-Plus-Content noch selber machen beziehungsweise selber machen lassen und da nicht auf die AI-Mittel von Amazon zurückgreifen. Genau, dann bleiben wir quasi im ähnlichen Themenfeld, und zwar Amazon und KI. Und zwar diesmal geht es um Kategoriezuweisung. Und zwar ist es ja bekannt, dass unterschiedliche Kategorien bei Amazon auch unterschiedliche Gebühren haben. Das heißt, ab und zu hat man 8%, 9%, aber auch 15%. Und das nutzen natürlich viele Seller und listen ihre Produkte in falschen oder unpassenden Kategorien, um sich da dann Gebühren zu sparen. Da hat Amazon jetzt angekündigt, dass sie ab den 15.10. das Ganze einmal automatisch prüfen lassen werden. Und dann Produkte zum Teil auch neu zuordnen werden, wenn eine unpassende Kategorie gewählt ist. Beispielsweise, wenn Produkte halt in eine 8%-Kategorie gedrängt wurden, die eigentlich eher in eine Kategorie fallen, wo 15% Gebühren anfallen. Das heißt, prüft das auf jeden Fall einmal für euch nach dem 15.10. Nicht, dass da Produkte von euch aus Versehen falsch zugeordnet werden, die vielleicht sogar richtig zugeordnet sind. Und wenn ihr jetzt schon wisst, dass ihr vielleicht nicht unbedingt in den passendsten Kategorien unterwegs seid, prüft das auf jeden Fall auch einmal. Genau, dann gibt es noch ein Update zum Amazon Business Report in der Seller Central. Und zwar kann man da jetzt gezielt nach ASINs suchen. So, das war bisher nicht möglich, ist eigentlich eine relativ basic Funktion, dass man halt sich bis zu 100 ASINs jetzt da eingeben kann im Suchschlitz und sich dazu dann die Performance einmal anschauen kann. Zuvor musste man dann immer den gesamten Katalog herunterladen und Excel sich das Ganze aufbereiten, sich die ASINs raussuchen, war also mega aufwendig. Ist eine praktische und logische Lösung, finde ich. Genau, nichtsdestotrotz muss man sagen, wir haben das Ganze ja auch in unserem Tool in Robt integriert. Da kann man sowieso alle Performance-Daten auf ASIN-Ebene schon immer eigentlich einsehen und hat da sowohl Ads-Daten, Organic-Daten, Month-over-Month-Daten, also hat sogar noch mal mehr Informationen als jetzt aus dem Business Report. Nichtsdestotrotz ein ganz cooles und praktisches Update. Genau, dann springen wir einmal zu Mediamarkt/Saturn-Marktplatz. Und zwar gibt es da jetzt eine neue Kategorie, die nennt sich Pet Supplies. Also Haustierbedarf sozusagen. Darunter fällt sowas wie Hygieneartikel, Spielzeuge, Transportlösungen, Trainingsgeräte, Pflegeprodukte oder Überwachungsgeräte. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Mediamarkt, Saturn natürlich eigentlich eher im technischen Bereich verordnet. Öffnet sich da jetzt aber auch für immer mehr Kategorien. Sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wenn das für die eigenen Produkte, für die eigene Marke sinnvoll ist.
Ja, finde ich spannend, irgendwie, weil ich bin der festen Überzeugung, es ist extrem schwer für Marktplätze, so ein All-in-Everything-Store, wie das in Amazon geschaffen hat, da halt irgendwie das auch als Anspruch zu formulieren. Ich glaube, Marktplätze haben einfach die Chance, wenn jetzt noch neue Marktplätze kommen, in einzelnen Kategorien, wie zum Beispiel Elektronik halt, sich Vorteile zu sichern, diesen All-in-Everything-Store halt nicht bieten kann. Und dass die jetzt sagen, okay, wir nehmen diese umsatzstarke Haustierkategorie, das ist sie nämlich auf jeden Fall. Also die Haustierbranche ist eine der Branchen, die den größten E-Commerce bzw. Marktplatzansatz am Anteil am Gesamtumsatz halt haben. Das heißt, ich verstehe erstmal, dass wir das Volumen mitnehmen wollen, aber ich glaube, für die Ausrichtung mittel- und langfristig ist das, glaube ich, nicht der richtige Weg. Aber gut, wir werden es sehen.
Ja, ich verstehe gar nicht. Hättest du nicht Lust, irgendwie so einen Monitor zu kaufen und dann noch ein Spielzeug für den Hund? Also eigentlich passt das doch perfekt.
Also es kommt drauf an, ne? Ich sag mal so, wenn das Spielzeug irgendwie ferngesteuert ist, ne, und ich kann dann irgendwie hier meinen Hund mit dem Rennauto verjagen, dann sehe ich das bei Mediamarkt. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie das Lachsöl so richtig neben den Fernsehern aufgehoben ist. Da frage ich mich, ob das so richtig ist.
Ja, verstehe deinen Punkt auf jeden Fall.
Weil das Problem ist halt, ne, also ohne dass jetzt zu tief reingehen zu wollen, ne, sie müssen ja die Produktseiten so aufbauen über spezielle Filter und Co. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist jetzt so ein Zalando vielleicht, ne, für Fashion. Die schaffen es ja, Bedürfnisse des Kunden zu decken, indem sie die Produktseiten so aufbauen, dass da die Fashion-Produkte so dargestellt werden, wie sie es auf so einer ganz allgemeinen Produktseite einfach nicht, wie es einfach nicht möglich wäre. Die können ja noch mal viel mehr so bei so Fit-Guides, Größentabellen und so weiter halt machen, wo diese All-in-Everything-Stores halt diesen einen gemeinen, allgemeinen, einheitlichen Aufbau halt wählen müssen. Ne? Und das ist dann quasi der unfaire Vorteil, den dann irgendwie so eine Fashion- oder so eine Elektronik-Marktplatz hat, ne? dass man diese Produktseite genau auf diese Kategorie aufbauen kann. Ne? Und das Suchen, das Kaufen, Konsumieren viel, viel einfacher und angenehmer halt ist, weil es darauf ausgerichtet ist. Ne? Und das ist so der Vorteil, den die eigentlich nutzen müssen. Ist natürlich schwierig, wenn du auf der einen Seite irgendwie Fernseher, Konsolen und Lachsöl verkaufst, weil was sind die Leute mit irgendwelchen technischen Details, die vielleicht auf so einer speziellen Produktseite dann für Lachsöl da sind? Das macht ja keinen Sinn. Das heißt, du musst allgemeinen Aufbau halt wählen und dann hast du wieder nicht diese Differenzierung. Das ist so ein bisschen das Problem für mich.
Ja, absolut. Man sieht das ja auch so ein bisschen bei Amazon mit den Luxus-Brand-Stores, wo sie jetzt versuchen, halt auch die Luxusmarken besser darzustellen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, holen wir noch mal einen dritten Marktplatz ins Boot, und zwar eBay. eBay ist ja, hatte ich glaube ich die letzte oder vorletzte Folge schon mal erwähnt, führend quasi im Refurbish-Bereich in der EU. Und da kam jetzt noch mal von Channel X Statistik raus, beziehungsweise ein Wert raus, dass rund 40% des GMVs von eBay von Pre-Loved und Refurbish-Verkäufen stammen. Also da sieht man auf jeden Fall nochmal, wie groß dieser Anteil dann auch wirklich ist. Ist sicherlich auch für die eine oder andere Marke spannend. Ich denke da sicherlich vor allem an technische Produkte, die als Refurbish natürlich nochmal ein zweites Leben bekommen, wo man auch nochmal stattfinden kann. Gerade eBay ist dafür natürlich dann sehr geeignet. Genau, dann ein Thema, was immer wieder aufkommt, was ich immer wieder sage, ist Rufus, der KI-Assistent von Amazon. Da gibt es jetzt ein sehr, sehr spannendes Update, und zwar, ja eigentlich auch ein logisches Update, und zwar gibt es jetzt in Rufus selbst auch Ads Placement, also Werbeplätze. Wer hätte es gedacht, Amazon schafft auch da noch mehr Werbefläche, um quasi noch mehr Geld mit dem Advertising zu verdienen, was ja sowieso für Amazon ein sehr, sehr starker Umsatztreiber ist. Genau, Amazon formuliert das Ganze natürlich ganz nett, um den Kunden dabei zu helfen, mehr Produkte zu finden, die für ihn passen. Ja, möchten sie halt auch da Placements erscheinen lassen. Finde ich soweit erstmal logisch, finde ich auch erstmal nicht unproblematisch. Was dann problematisch wird, ist tatsächlich, dass Amazon dann dazu sagt, dass die Ads-Konsole keine Metriken zu Rufus ausgeben wird. Das heißt, zu den Werbeplätzen, zu deren Performance, die Werbeplätze in Rufus haben, wird man keine KPIs bekommen, wird man keine Auswertung bekommen. Und das finde ich dann wiederum problematisch, weil man gar nicht weiß, wie viel kostet mich das, wie effizient ist das Ganze, kann ich das am Ende wieder ausstellen, kann ich Rufus ausschließen in meiner Werbung. Genau, das sind so Fragen, die mir da sofort in den Kopf schießen. Muss man mal gucken, aktuell ist das Thema ja eh in den USA verordnet und jetzt mit UK. Das heißt, wenn das Ganze nach Deutschland kommt, vielleicht ist das Ganze bis dahin schon geklärt. So ist es für mich erstmal sehr problematisch auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, es wird kommen. So, da wird es Auswertungsmöglichkeiten kommen. Ich sag mal, großes Statement. Ich glaube, Rufus wurde nur entwickelt, um mehr Werbeplätze zu schaffen. So, das ist ja diese permanente Intention von Amazon. Wir wollen mehr Werbeplätze schaffen. So, weil das einfach mit der stärkst wachsende Bereich halt ist. Und darum kaufen die ja auch Kanäle wie Twitch, entwickeln sowas wie Prime Video und es geht permanent darum, neue Werbeplätze irgendwie zu entwickeln, dass man darüber halt wachsen kann. Ne? Und das ist natürlich jetzt eine neue, schöne Möglichkeit.
Auf jeden Fall. Quasi so ein trojanisches Pferd von Amazon. Genau, dann kommen wir mal zum letzten Update. Und zwar geht es da um den Amazon Brand Metric Report, den man ja in der Advertising-Konsole findet. Dort bekommt man Informationen zur Performance der eigenen Marke. So, und jetzt kann man seit neuestem oder seit kurzem jetzt auch sehen, wie die eigene Entwicklung ist. Also das heißt, wie viel Customers ich quasi habe über einen gewissen Zeitraum und kann dann auch prozentual die Entwicklung vergleichen. Einmal mit dem Durchschnitt meiner Kategorie und mit den Top-Marken meiner Kategorie. Das heißt, beispielsweise kann ich jetzt verstehen, wenn ich mir den Prime Day angucke und sage, ich habe jetzt einen Zuwachs über den Prime Day-Zeitraum von 30%. So, dann ist das an sich erstmal gut. Jetzt kann man aber natürlich nochmal gezielt reingehen und gucken, wie war denn überhaupt oder wie waren die Marken in meiner Konkurrenz im Durchschnitt? Vielleicht sind die ja im Durchschnitt um 40% gewachsen. So, dann sind die 30% natürlich schon wieder nicht so gut. Ich kann mir auch angucken, was die Top-Marken in meiner Kategorie machen, wie die wachsen. Es ist also super spannend zu vergleichen und einzuschätzen, wie das eigene Wachstum zu bewerten ist. Beispielsweise kann man auch um 10% Customer verlieren, aber der Durchschnitt verliert sogar an 30%. Dann sind die 10% gar nicht so schwerwiegend, wie im ersten Moment angenommen. Ein bisschen problematisch immer noch ist so ein bisschen die Kategorie Zuweisung. Das heißt, welche Marken fallen denn überhaupt in meine Kategorie? Womit vergleiche ich mich? Da muss man sich so ein bisschen auf Amazon verlassen, dass die Zuordnung da auch passt, dass sie genau ist. Nichtsdestotrotz finde ich, ist das ein guter Vergleich, um so ein bisschen seine eigene Performance, seine eigene Entwicklung einschätzen zu können.
Alright, gut, dann haben wir es ja hier wieder geschafft und unseren Namen Short alle Ehre gemacht mit 23 Minuten. Gut, aber wenn jetzt hier so viele Infos kommen, dann kommen so viele Infos und wir wollen ja euch auch nichts vorenthalten. Ole, ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.